Ich verlese uns den Text, Enthüllung 21, altbekannt nach Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Und ich nahm einen neuen Himmel und eine neue Erde wahr. Denn der vorherige Himmel und die vorherige Erde kamen weg und das Meer ist nicht mehr. Und ich nahm die heilige Stadt, das neue Jerusalem wahr, als aus dem Himmel von Gott herabsteigend, bereitet wie eine Braut, geschmückt für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Thron sagen: Nimm wahr das Zelt Gottes mit den Menschen. Und er wird mit ihnen zelten, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne aus ihren Augen auswischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Pein wird mehr sein, da die vorherigen Himmel und Erde wegkamen. Und der auf dem Thron sitzt, sagte: Nimm wahr, ich mache alles neu. Und er sagte weiter: Schreibe, dass diese Worte treuewürdige und wahrhaftige sind. Und er sagte zu mir: Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und die Vollendigung. Ich werde dem Durstigen geschenkweise aus der Quelle des Wassers des Lebens geben. Der Siegende wird diese erben. Und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Aber den Verzagten und Untreuen und sich mit Gräuel befleckt Habenden und Mördern und Huren und Zauberern und Götzendienern und allen Falschen ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod.
Ja, in der Enthüllung, meist Offenbarung genannt, ich finde Enthüllung besser, das heißt ja griechisch Apokalypse, also Hüllenhinwegnahme. Offenbarung hat es mit Licht zu tun, also der Name ist genauer mit Enthüllung wiederzugeben. Da steht auch im dritten Vers: Glückselig, wer sich damit beschäftigt. Und ich habe in den letzten 5-6 Jahren, wo ich mich mit der Enthüllung beschäftigt habe, das nicht nur selber erlebt, sondern es gibt eine ganze Reihe von Glaubensgeschwistern, die das auch gemacht haben und noch machen. Ich habe erst letzte Woche wieder welche getroffen, die mir das bestätigen. Die sagen jetzt: Seit ich mich damit beschäftige, habe ich einen ganz anderen Blick für Heilsgeschichte. Und ja, das kann ich bestätigen, dass das so ist. Bevor wir uns diesen 8 Versen widmen, ist es vielleicht gut, nochmal einen kleinen Überblick zu haben über das, was da vorher passiert ist, damit wir das auch recht einordnen können. Die Enthüllung besteht ja in ihrem Kern aus 7 verschiedenen Wahrnehmungen oder Visionen, sagen manche auch. Und diese 7 Wahrnehmungen oder Visionen sind aufgeteilt. Die erste Hälfte betrifft den Himmel und die zweite Hälfte die Erde. Und ich will die jetzt nicht alle wiederholen, aber ich will mal anfangen bei der 6. Wahrnehmung im zweiten Teil, weil das ist das, was uns jetzt direkt interessiert, direkt betrifft, was scheinbar auch kurz bevorsteht in der gesamten Weltentwicklung, und dann sehen wir, wie es weitergeht. In der 6. Wahrnehmung ist Kapitel 17 der Enthüllung. Da wird uns das Weltreligionssystem beschrieben als Babylon die Große. Und im Kapitel 17 erfahren wir auch schon teilweise in vorhergehenden Kapiteln, dass dieses Weltreligionssystem gerichtet wird, das heißt beseitigt. Also erst gibt es eine Weltreligion und die wird dann weggemacht. Und im Kapitel 18 ist der zweite Teil von Babylon. Da ist Babylon mehr ein Weltwirtschaftssystem. Und das Weltwirtschaftssystem, Globalismus, können wir heute schon beobachten, dass das immer mehr zunimmt. Ja, die Wirtschaft wird globaler. Eigentlich alles, ja, auch Religion, Völkervermischung und, und. Dieses Weltwirtschaftssystem wird dann im Kapitel 18 beschrieben und auch dessen Ende, also das verschwindet auch. Gibt es große Klagen und so weiter. Und die logische Folge ist jetzt, dass wir im Kapitel 19 die letzte und siebente Wahrnehmung jetzt finden. Und dort lernen wir, dass das Lämmlein, erkläre ich noch, die Hochzeit des Lämmleins wird geschildert. Das Lämmlein heiratet, ist die Frage wen. Und dann haben wir den Reiter auf dem weißen Pferd, der siegt. Und mit dem zweiten Teil dann in der siebten Wahrnehmung, das betrifft die Erde, sehen wir dann, was da passiert. Nämlich das sogenannte große Mahl Gottes und das Gericht am wilden Tier, am falschen Propheten und an all den Irregeführten zu dieser Zeit, die dann in den letzten Gerichtsraum kommen. Was uns noch hier beschrieben wird für diesen zweiten Teil auf der Erde ist, dass der Satan dann gebunden wird für 1000 Jahre. Und das sind ja die 1000 Jahre des Millenniums, die dann folgen. Und in diesen 1000 Jahren hat er keine Handlungsfähigkeit. Und wir lernen dann, dass es heißt, am Ende oder nach den 1000 Jahren wird er losgelassen und führt dann die Nationen irre. Und da sind wir dann an dem sogenannten großen weißen Thron, wo dann das Endgericht für diesen dritten Kosmos stattfindet. Und da heißt, wie wir auch eben gelesen haben, dass die Himmel und die Erde wegkamen, die vorherigen. Und bei der siebten Wahrnehmung im Kapitel 20, da heißt dann vor dem großen weißen Thron, dass die vorherigen Himmel und Erde entfliehen und kein Platz für sie gefunden wird. Also verschwindet auch. Und damit ist die siebente Wahrnehmung abgeschlossen. Und deswegen heißt es jetzt im nächsten Kapitel 21, ich mache alles neu. Das heißt, alles, was bis dahin gegeben hat, die drei Kosmen, ich erkläre das nachher nochmal im Einzelnen, die waren in etwa gleich, also waren ähnliche Verhältnisse. Und jetzt haben wir hier plötzlich etwas völlig Neues. Es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, das himmlische Jerusalem spielt eine Rolle. Gott macht alles neu. Das Problem ist nur, dass wenn jemand diesen neuen Himmel und die völlig neue Erde, um die es hier geht, mit dem Millennium gleichsetzt, dann hat er ein Problem. Weil dann passen die Kapitel 20 und 21 nicht mehr zusammen. Dann müsste ich das Kapitel 21 erst lesen und dann das Kapitel 20. Und meine Frage ist das legitim? Wer die verschiedenen Kosmen erkennen kann, ich erkläre gleich nochmal die Reihenfolge, für den ist es kein Problem, den Text so stehen zu lassen, wie er in unserer Bibel steht. Da muss ich nichts dran ändern, weil ich glaube, dass der Heilige Geist da keinen Fehler gemacht hat. Oder der Johannes, das heißt ja im ersten Vers der Enthüllung Jesu Christi, die Gott ihm gab, der gab sie seinem Engel und der Engel gab sie dem Johannes. Jetzt könnte es ja sein, dass auf dem Weg zwischen Gott, Christus, dem Engel und dem Johannes da irgendwas schiefgegangen ist, weil er die Seiten verwechselt und hat dann das Buch und was immer das gewesen ist, die Information irgendwie verkehrt abgegeben, gell? Und das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich gehe davon aus, dass es euch ähnlich geht. Deswegen bin ich dafür, das so stehen zu lassen, wie es steht. Und wenn du verstehen kannst, dass es nicht nur eine neue Erde gibt, sondern von jetzt an gesehen nochmal zweimal neue Himmel und neue Erde, was auch eindeutig der Bibeltext uns aufzeigt, dann hat sich das Problem erledigt. Ich habe gerade letzte Woche wieder Gespräche gehabt dazu, in der Freizeit, die wir hatten. Und das Problem besteht darin, dass hier gesagt wird, ich mache alles neu. Und das, was das alles ist, werden wir im Verlauf des Textes noch erfahren. Noch einmal zu diesen vier Kosmen, damit wer das noch nie gehört hat, zumindest das mal gehört hat und es vielleicht auch einordnen kann. Wir haben ja den ersten Kosmos gehabt, Petrus, 2. Petrus 3, der erklärt uns das alles. 2. Petrus 3 sagt Petrus, es gab eine Erde und Himmel aus Altem, nennt er das, die in einem Wassergericht unterging. Das heißt aber nicht die Sintflut, von der er da redet, weil da ist ja nur die Erde betroffen gewesen. Das heißt Himmel und Erde in einem Wassergericht, das finden wir in 1. Mose 1, Vers 1. Da heißt, die Erde wurde wüst und leer, wird gewöhnlich gesagt, sie wurde Tohu Wabohu, hebräisch, also eine Durchstörung, könnte man sagen, und ein Wassergericht. Und danach kommt Petrus 3, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde. Das heißt, wir leben heute auf derselben Erde, auf der auch der Petrus gelebt hat. Das ist sind die jetzigen Himmel und die jetzige Erde. Und da sagt Petrus, die werden im Feuer vergehen. Also am Ende dieses Äons kommt dieses Feuer und beseitigt diese Himmel und diese Erde, auf der wir jetzt sind. Und dann kommt das Millennium, das heißt, wir brauchen wieder eine neue Erde. Und genau das sagt ja auch Jesaja, Jeremia, Ezekiel, die reden davon. Und die neuen Himmel, die neue Erde, die betrifft dann das Millennium. Und von dem Millennium haben wir gerade gehört, hier in dem Kapitel 21, dass die vor dem großen weißen Thron verschwinden. Oder wie hier im Kapitel 21 heißt, sie kamen weg. Also auch die Millenniumserde hatte keinen Bestand, sondern wird beseitigt. Und das wäre dann der dritte Kosmos. Kosmos, erklärt uns Paulus in 1. Korinther 2, Vers 9, da sagt, wir sind ein Theatron geworden, ein Theater, ein Schauspiel, dem ganzen Kosmos, sowohl Engeln als auch Menschen. Also gehören zum Kosmos auch die Engel dazu. Würde also hier heißen, wir haben drei Kosmen gehabt, die sich ähneln. Und jetzt kommt was völlig Neues. Und was daran alles neu ist, das wollen wir uns angucken, hier in meinem Wortdienst von heute Morgen. Und dann wirst du feststellen, dass zwischen den Himmeln und der Erde, auf die das neue Jerusalem kommt, und dem Millennium und allem, was vorher war, überhaupt keine Übereinstimmung mehr ist. Also was völlig Neues. Und das passt wieder zum hebräischen Denken, weil die Bibelschreiber waren auch alles Hebräer. Die Gottessprache ist hebräisch und der Hebräer zählt ja 1, 2 und 3 und die 4 ist für ihn wieder eine neue 1. Und in diesem hebräischen Gottesdenken würde das also hier auch hineinpassen. So, wir gucken uns die Verse nochmal einzeln an und ich erzähle dazu ein bisschen was uns vielleicht interessieren könnte, wenn es um dieses Thema heute geht. Ich brauche mal eine Uhr. So, und ich nahm einen neuen Himmel, eine neue Erde wahr, denn der vorherige Himmel, Millennium, und die vorherige Erde, Millennium, kamen weg, und das Meer ist nicht mehr. Neuer Himmel, neue Erde, da gibt es kein Meer mehr, sagt er hier, gell? Das Meer ist verschwunden. Dann lernen wir in den nächsten Versen, dass auf diese Erde das himmlische neue Jerusalem herabkommt. Dass Gott selber dort wohnt, dass es keinen Tod mehr gibt. Im Millennium wird noch gestorben. Gell? Den Vers lese ich nachher noch. Und dass hier jetzt plötzlich alles ganz neu ist. Und was das schönste Neue ist, das lesen wir dann später noch in Kapitel 22, 2 und 3, das will ich mal machen gerade. Da heißt es, inmitten ihrer beiden Straßen, nämlich des neuen Jerusalem, und des Wasserstromes diesseits und jenseits ist Holz des Lebens, das 12-mal Früchte macht, gemäß einem jeden Monat seine Frucht abgebend. Und die Blätter des Holzes sind zur Genesung der Nationen. Und jedweder, das ist ganz wichtig, jedweder Verbannungsfluch wird nicht mehr sein. Das heißt, das allerbeste Neue an diesem völlig neuen Kosmos ist, dass hier niemand mehr schlechter werden kann, sondern das geht nur noch aufwärts. Es kann nur noch geheilt werden, es kann nur noch genesen. Das heißt, alles, was noch außerhalb der Stadt ist, wir gucken uns die Stadt noch kurz an, das muss genesen. Wenn es heil geworden ist, wenn es genesen ist, wenn es gesund ist, dann darf es in die Stadt. Das heißt, das Ziel für alles ist diese Stadt. Und das hat mit dem Millennium, dem dritten Kosmos gar nichts mehr gemeinsam. Weil eben, wie gesagt, da im Millennium noch gestorben wurde, da gab es auch das Meer noch. Und Jesaja 66, der Vers 20 ist ja bekannt, wo es heißt, der Jüngling wird als Sohn von 100 Jahren sterben, wenn er ein Verfehler ist oder Sünder ist. Und das ist im Millennium, also wird noch gestorben. Und genau das gibt es auf der völlig neuen Erde, in dem völlig neuen Himmel nicht mehr. Sondern heißt im Vers 2, und ich nahm die heilige Stadt, das neue Jerusalem war, als aus dem Himmel von Gott herabsteigend, bereitet für eine Braut, geschmückt für ihren Mann. Die heilige Stadt, das Jerusalem droben, hat nicht Paulus einmal davon gesprochen. Er sagt in Galater 4, 26, dass das obere Jerusalem, er vergleicht das mit Sarah, unsere Mutter ist. Aus einer Mutter kommen wir ja bekanntlich raus, gell, bei der Geburt. Ist auch ein interessanter Gedanke hier, der auch heilsgeschichtlich wäre ein Thema extra recht gut einzuordnen ist in diese Abfolge. Und jetzt spricht er hier von der Braut des Lämmleins, von der Braut, die geschmückt ist für ihren Mann. Zu dem Wort Lämmlein schon mal was noch für alle, die das noch nie gehört haben. In der Enthüllung steht das Wort Lamm nicht, da steht immer Lämmlein, die Verkleinerungsform. Das hat den Grund, weil wir wissen, dass das Geheimnis Gottes, was das Lämmlein ja ist, Christus in Haupt und Gliedern darstellt. Und das Lamm, von dem Johannes redet, oder in den anderen Evangelien die Rede ist, ist Jesus alleine. Also Jesus das Opferlamm und das Lämmlein, da gehören die Leibesglieder dazu. Da müsste man jetzt auch nochmal eine Stunde extra zu machen, wie das Lämmlein auch geschlachtet wurde und so weiter. Und viel wichtiger aber ist hier in diesem Zusammenhang noch, dass diese Stadt da oben, die himmlische Stadt, die unsere Mutter ist, schon im Alten Testament bekannt war, weil der Abraham zum Beispiel, von dem heißt es in Hebräer 11, Vers 10, der Abraham wartete auf die Stadt, die Grundfesten hat, deren Techniker und Baumeister Gott ist. Und die anderen Glaubensväter, Vers 16, heißt es dann, sie strecken sich nach einem Besseren aus, das ist ein aufhimmlisches. Also auch die Glaubensväter haben gewusst, die haben ja in Zelten gewohnt, dass sie hier auf dieser Erde keine Dauerwohnstätte haben. Und wenn es um die Ekklesia geht, die Leibesglieder des Christus, von denen sagt der Hebräerbrief im gleichen Kapitel, im Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die künftige suchen wir. Also das Bestreben der geistlich orientierten Glaubensmänner aller Zeiten ging nach oben. Sie wussten, da ist noch mehr als unser irdisches Leben hier. Und wenn die Stadt aus dem Himmel herabsteigt, was passiert denn da? Da heißt doch, Gott ist da drin. Er ist die Herrlichkeit zusammen mit dem Lämmlein auf dem Thron, Licht in der Stadt. Also die Gottesherrlichkeit verbindet sich mit der Erde. Würde also heißen, wir haben hier, weil eben die Bibel hier sagt, ich mache alles neu, den Moment, wo die Herrlichkeit Gottes sich mit seiner Schöpfung vereint. Und Paulus hat ja diesen Blick auf, nur der malt kein Bild, wie der Johannes. Johannes war ein Künstler, der malt ein Bild. Und Paulus hat das erzählt. Und er schreibt in 1. Korinther 15, im Vers 28, ja, dass Gott einmal allen alles sein wird. Würde also heißen, es ist der gleiche Zustand. Die Vereinigung von Himmel und Erde, die Vereinigung von Gott mit den Menschen und mit seiner Schöpfung. Dazu später noch etwas mehr. Und jetzt ist Folgendes, jetzt müssen wir aufpassen. Es gibt ja viel, viel Diskussion um die Braut. Wer ist die Braut? Was habe ich da schon alles erlebt? Erst muss man wissen, es gibt nicht nur eine Braut. Das ist schon mal die Voraussetzung. Und die Braut oder Frau des Lämmleins, von der hier die Rede ist, ist eine andere Braut. Weißt du, das ist das obere Jerusalem, haben wir gerade gelesen. Und die Braut des Lammes, Lammes Jesus alleine, die Braut des Lammes ist jemand anders. Das sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 11. Ich will euch als lautere Jungfrau dem Christus nebenstellen. Würde also heißen, dass die Ekklesia als die erste Braut für Christus, für das Haupt der Leibesgemeinde sozusagen. Und die sind ja jetzt vereint hier in unserem Thema. Und jetzt ist es das Lämmlein. Lämmlein, Verkleinerungsform, sagen manche, klingt schwierig. Das geht nicht um die Verkleinerung, es geht um die Wertigkeit. Das heißt, die Verkleinerungsform ist eine Steigerung in der Wertung. Ich will euch ein Beispiel nennen. Wenn du zu deiner Frau Mäuschen sagst, gell, das klingt noch besser, als wenn du Ratte sagst. Die Ratte ist ja größer, gell, als die Maus. Das heißt, Lämmlein ist eine Wertigkeit. Wir müssen mal gucken, um welchen Wert geht es hier. Der Wert des Lämmleins ist Haupt und Glieder, Christus vereint. Und jetzt heiratet sozusagen der Vollendungs-Christus das neue Jerusalem. Und jetzt ist das Jerusalem aus dem Himmel, ist jetzt die Braut. Jetzt die Geschwister, die jetzt Bauchschmerzen kriegen, weil sie meinen, Israel ist die Braut. Das ist ja gang und gäbe, gell? Die meisten, die ich kenne, so aus euren Kreisen, die sagen, Israel ist die Braut. Die müssen sich da keine Sorgen machen. Du musst mal gucken, wie diese Stadt beschrieben wird. Die hat 12 Tore. Und auf den 12 Toren stehen was? Die Namen der 12 Stämme Israels. Was steht an deiner Türschild, an deiner Tür für einen Namen? Bei mir steht einer dran, gell? Muss man annehmen, dass der da auch wohnt. Gell? Bei euch stehen andere Namen an der Tür, aber immer die, die da wohnen. Es sei denn, es ist einer ausgezogen, hat vergessen, sein Schild mitzunehmen. Gell? Also die Stadt, das Neue Jerusalem, hat die Namen der 12 Stämme an der Tür. Die werden wohl da auch drin wohnen. Die waren ja vorher im Millennium jetzt. Und jetzt sind die im Neuen Jerusalem. Was steht da an der Tür? Und noch was ist wichtig. Die Grundsteine der Mauer der Stadt tragen die 12 Namen der Apostel. Was waren die Apostel? Waren da auch Israeliten, gell? Also wenn das Lämmlein das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem heiratet, wenn das die Braut ist, da ist Israel dabei. Also muss ich keine Sorgen machen, dass wir Israel vergessen hätten, gell? Wenn wir Israel sagen, meinen wir ja hier das ganze Volk. Nicht nur den Staat, den wir heute sehen, sondern es geht immer heilsgeschichtlich um das Volk Israel. Und das besteht aus 12 Stämmen, 13, manchmal auch 14 in der Aufzählung, je nachdem, wie das mit Josef, Ephraim, Manasse geregelt wird oder ob Dan dabei ist oder nicht. Also 12 Stämme Israels ist das Volk Israel. Wir haben ja diese Tage 70 Jahre Staatsgründung Israel gehabt. Gut, betrifft auch nur einen Bruchteil des Volkes Israel. Gell? Das Volk Israel ist viel größer. Dann im nächsten Vers 3 heißt es, ich würde eine große Stimme aus dem Thron sagen, nimm wahr das Zelt Gottes mit den Menschen. Er wird mit ihnen zelten und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird mit ihnen sein. Gott zeltet, klingt seltsam, gell? Wir haben das auch von Jesus schon gehört in Johannes 1. Siehe das Lamm Gottes, das als Licht kam und seine Herrlichkeit gezeigt hat und unter uns zeltete. Hebräisch heißt der Zelt Ohel. Und das Hebräisch ist eine ganz wichtige Sprache, heilsgeschichtlich für gewisse Auslegungen ist das enorm wichtig. Das Zelt heißt Ohel, das heißt am Anfang ist das Aleph, also der erste Buchstabe des hebräischen Alphabetes. Der letzte von dem Wort ist Lamen, also ist in Deutsch sagt A und L. Und A und L zusammen, El heißt Gott. Und jetzt haben wir in der Mitte drin, haben wir das He oder H in unserer Sprache. Und das ist, der hat den Zahlwert 5 und stellt die Gnade dar. Das heißt also, der Kern des Gottes ist Gnade. Gell? So könnte man das hier auch auslegen aus den Buchstaben heraus. Und hier nennt er ja in den Versen in Enthüllung 21 sich das Alpha und das Omega. Heißt immer Anfang und Ende. Gell? Ist ein bisschen kurz gegriffen, wenn wir die Worte wörtlich nehmen nach dem Grundtext, würde also heißen, Alpha und Omega ist der Anfang oder Ursprung und die Vollendung. Also A und O heißt nicht, Gott hätte einen Anfang, sondern er zusammen mit dem, was ich eben sagte, mit dem He, was auch im Gottesnamen vorkommt, ist es eigentlich der Verursacher ist, der etwas macht, der etwas werden lässt. Das Hebräische, die dynamische Form des Seins ist ja das Haya im Hebräischen. Und das kommt hier im Gottesnamen vor und auch in Form des He in diesem Zelt. Und also heißen, so wie auch Jakob das als Christusdarsteller vorgemacht hat, von dem heißt es ja, er war ein vollendungsgemäßer Mann, der in Zelten wohnte. Also er hatte auch keine feste Stadt. Und das Zelt Gottes ist jetzt mit den Menschen. Das heißt, Zelt heißt auch nicht nur, kann auch Fleisch heißen, gell, in anderen Zusammenhängen. Zelt heißt hier Regierungszentrale, weil wir wissen aus der Apostelgeschichte 15, ist die Rede von dem Jakobus, wo er sagt, dass das zerfallene Zelt Davids oder die zerfallene Hütte, wird meist übersetzt, wieder aufgerichtet wird. Das heißt doch, seine Regentschaft im Millennium über ganz Israel, darum geht's. Wird also heißen, wenn das Zelt Gottes bei den Menschen ist oder mit den Menschen, wenn diese Vereinigung stattfindet, ist die Regierungszentrale in diesem neuen Jerusalem, weil ja da auch der Thron steht, das Licht ist und so weiter. Also Regierungsautorität geht hier von dieser heiligen Stadt aus, die auf die völlig neue Erde kommt, was jetzt noch Zukunft ist. Und wenn sie heißt, Gott wird mit ihnen sein, kannst du dich erinnern an das sogenannte Paradies oder den Garten Eden? Da wandelte Gott zusammen mit den Menschen. Gell? Und wenn wir die Geschichte Israels ein wenig angucken, da finden wir die Aussagen, dass Gott sagt, 2. Mose 25, 8 ist es aufgeschrieben, sie sollen mir ein Heiligtum machen, sodass ich in ihrer Mitte wohne. Aufgrund der Yom Kippur, Stichwort, aufgrund der Bedeckung der Schuld oder Sünde des Volkes mit diesem jährlichen Opfer an Yom Kippur, mit diesen zwei Böcken, war es möglich, dass Gott sozusagen in ihrer Mitte zelten konnte. Das war aber nicht immer so, sondern wenn sie sich schlecht benommen haben, ist er auch rausgegangen. Gell? Das hat also nicht so lange gedauert. Und von daher sehen wir hier jetzt in der Vollendung am Ziel der Heilsgeschichte sozusagen, ist wieder Gott mit den Menschen. Das heißt, alle, die in das neue Jerusalem reinkommen, wenn sie geheilt sind, und die schon drin sind, ganz Israel ist schon drin, haben jetzt wieder diese enge Gottesgemeinschaft, wie sie schon mal im Garten Eden angedeutet war. Und jetzt sagt hier der Text noch, sie werden seine Völker sein. Es gibt eine schöne Garantieurkunde im Neuen Testament, das war der Apostel Paulus in Römer 11, 16, die er uns gegeben hat. Nämlich er hat gesagt, wenn die Anfangsgabe heilig ist, dann ist es auch die Masse. Oder wenn der Erstling heilig ist, ist auch der ganze Teig heilig. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Also wenn du einen Kuchenteig hast, eine große Schüssel Kuchenteig, nimmst eine Handvoll raus und die ist gut, dann müsst du da annehmen, dass der Rest auch gut ist. Gell? Oder hast du ausgerechnet das bisschen Teig erwischt, was gut ist, und der Rest ist schlecht. Das ist irgendwie schlecht vorstellbar. Gell? Und genauso ist es hier, heilsgeschichtlich denkend, würde das also heißen, wenn der Erstling, zum Beispiel die Leibesgemeinde des Christus, heilig ist, dann ist es auch der Zweitling, nämlich das ganze Volk Israel. Und wenn das ganze Volk Israel heilig ist, dann müssen auch die übrigen Völker heilig werden. Gell? Also der Erstling ist Garantie für die Masse. Und das ist Heilsgeschichte. Heilsgeschichte heißt ja, das Wort sagt es schon, es wird alles heil. Gell? Und wenn nicht alles heil wird, wäre es keine Heilsgeschichte. Und wir glauben ja, dass Gott einen Weg gefunden hat, alles heil zu machen. ohne dass jemand gezwungen wird. Ja, Vers 4, dann die Folge davon, heißt es, er wird jede Träne aus ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Pein wird mehr sein, da die vorherigen Himmel und die vorherige Erde wegkamen. Also der Tod wird nicht mehr sein. Im vierten Kosmos, wenn alles völlig neu ist, gibt es keinen Tod mehr. Gibt es nur noch Wiederherstellung. Das heißt, nach und nach wird alles genesen. Ich habe den Vers vorhin schon mal gelesen. Da geht Wasser aus der Stadt heraus und links und rechts stehen Bäume, eingeschnitten und Holz. Holz des Lebens heißt es da. Und die Blätter, die die Bäume haben, die werden gegessen und dann werden die Nationen heil. Und dann heißt es noch im Vers 14, glückselig, die ihre Roben oder ihre Gewänder reinigen, auf dass ihre Autorität auf das Holz des Lebens zu sein wird und sie durch die Tore in die Stadt hineinkommen. Da steht doch ein Engel an dem Tor, der kontrolliert. Gell? Also wenn du da nicht sauber bist, kommst du nicht in die Stadt. Also nur Geheilte mit dem weißen Kittel, jetzt symbolisch dargestellt hier natürlich, werden Zutritt in die Stadt bekommen. Und da kann sein, dass Heilungsprozesse, das ist ja heute schon so, mehr oder weniger lange dauern. Gell? Wenn einer krank ist, mancher steckt das schneller weg, anderer braucht länger, bis er wieder gesund ist. Und ist nur ein hinkendes Beispiel dafür, dass Gott hier dafür sorgt, dass nach und nach alle geheilt werden. Und das Vorherige, von dem er hier redet, nämlich das Millennium, mit seiner Erde und seinen Himmeln, ist entflohen oder weggekommen. Das gibt es nicht mehr. Deswegen heißt es im Vers 5, wie es unser Thema ja auch genannt ist, er macht alles neu. Und wenn da alles steht, da sagt mancher dann, ja, wenn alles neu ist, dann kann ja eigentlich nichts Schlechtes mehr da sein. Das war letzte Woche das Thema da bei uns auf Freizeit im Eisenbach. Und da sagt der jemand, also da komme ich nicht mit, wenn alles neu ist, dürfte es nichts Schlechtes mehr geben. Der Gedanke ist gut, gell? Der gefällt mir auch sehr. Aber wir müssen ja hier einen Zusammenhang lesen. Und der Zusammenhang heißt, das ganz Neue ist hier, dass es nur noch aufwärts geht. Gell? Das ist doch das Neue hier. Es gibt nur noch Heilung. Das heißt, auch das Schlechte, was noch da ist, ist in diesem neuen Zustand, dass es nicht mehr schlechter werden kann, sondern nur noch besser. Gott zwingt doch keinen in seine Heilsgeschichte, sondern Gott überzeugt. Das hat schon Jesus gesagt in Johannes 16, in Versen 8, 9, 10, hat er schon gesagt, der Heilige Geist wird den Kosmos überführen, überzeugen. Gell? Warum? Weil sie nicht an mich glauben. Das heißt, der Überzeugungsvorgang wird dann hier ausgeschaltet, sodass Gott sagt, ich mache jetzt einfach alles gesund, ohne dass das einzelne Geschöpf das will, sondern der Einzelne wird überzeugt, dass Gott recht hat. Und deswegen ist hier dieser Vers wichtig, wer sagt, der auf dem Thron sitzt, sagt, nimm wahr, ich mache alles neu. Und er sagt, wieder schreibe, denn diese Worte sind treue, würdige und wahrhaftige. Also der auf dem Thron sitzt, ist Gott, das Alpha und das Omega, ist auch mal der Sohn, das Alpha und das Omega, gibt beides. Wenn wir die göttliche Einheit, Wesenseinheit kennen, dann ist das kein Problem, weil die sind eigentlich alles schon eine Tabelle gemacht mit über 30 Übereinstimmungen. Gott und Jesus sind Licht, Retter und alles andere auch noch, gell? Da fällt mir jetzt spontan nicht alles ein. Also der Fels und so weiter. Also immer beides auf Vater und Sohn anwendbar. Und wenn er ja sagt, ich mache alles neu, das ist griechische Wort, Kainos, das heißt, es ist was Neues, was es vorher noch nicht gab. Also wir haben hier was völlig Neues. Es ist ein völlig neuer Zustand. Gab es schon mal irgendwann in einem der drei Kosmen, die vorher waren, den Zustand, dass jemand nicht mehr schlechter werden konnte? Das hat es noch nie gegeben. Das ist das allererste Mal hier, dass es nur noch aufwärts geht. Und das ist für mich das ganz Entscheidende Neue, um das es hier geht. Deswegen ist dieser vierte Kosmos mit den anderen drei überhaupt nicht zu vergleichen. Und jetzt sagt er hier noch, das, was ich da sage, ist treuewürdig. Also du kannst mir glauben, gell? Wenn ich Gott das da hinschreibe, dann mache ich das auch so. Und es gibt ja einen ähnlichen Ausdruck schon mal im Kapitel 19, dass dem Johannes gesagt wird, dieses sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Also die ganze Enthüllung, der ganze heilsgeschichtliche Prozess, der da geschildert wird, ist treue, würdiges Wort Gottes. Also wir können alles glauben, was da geschrieben steht. Ob ich das verstehe, ist eine ganz andere Frage. Wie lange haben wir uns mit der Enthüllung beschäftigt im Hauskreis? Ich weiß gar nicht mehr, 2, 3 Jahre. Gell? Und wir haben eine Menge bei gelernt, gell? Ich am meisten wahrscheinlich. Und wir wissen noch längst nicht alles. Das ist noch längst nicht fertig. Aber wir glauben, was da steht. Und wenn da jetzt was steht, was ich mir nicht vorstellen kann, dann muss ich das mal so stehen lassen. Da muss ich sagen, irgendwann wird mir Gott helfen, das zu verstehen. Spätestens, wenn wir bei ihm sind, gell, wie er sagt, ja, Johannes, dann wirst du nichts mehr fragen, dann wissen wir alles. Aber das dauert noch. Gut, Verse 6 und 7, ein Hinweis, das sagt er, der auf dem Thron sitzt, ich bin geworden. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und die Vollendigung. Ich werde dem Durstigen geschenkweise aus der Quelle des Wassers des Lebens geben. Und der Siegende, der wird das erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Ich bin geworden. Das ist auch so ein Wort, gell? Jesus hat mal gesagt, mein Vater wirkt fortwährend. Dieses Ich bin geworden, dieses im Griechen das Werden und im Hebräischen diese dynamische Seinsform, das Haya, das ist ja identisch. Das heißt, wir lernen hier, dass Gott nicht ein alter Mann mit Bart ist, der am Sofa sitzt und jetzt trauert, weil seine Schöpfung ihm davon rennt. Nein, das ist einer, der ist immer aktiv, er handelt immer. Wenn es heißt, Gott ruhte am siebten Tag, das stimmt ja auch nicht, da steht, er hörte auf von seinem Auftrag, das ist was anderes. Also wir lernen aus der wörtlichen Wiedergabe unseres Wortes Gottes, dass Gott der Handelnde ist. Und wenn er sagt, ich bin geworden, da ist etwas geworden, dann erinnert das auch an die Worte Jesu auf Golgatha, auf Luchholz, wo er gesagt hat, traditionelle Übersetzung, es ist vollbracht. Da steht ja auch das Geworden da im Grundtext, nämlich er hat wörtlich gesagt, es ist vollendigt worden, das heißt, der Schlüssel zur Heilsgeschichte war gegeben. Er hat für alles bezahlt. Jetzt konnte Gott seine Heilsgeschichte weitergestalten, weil auf Golgatha diese große Wende stattfand. Und dieser Begriff Alpha und Omega, nochmal, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, der hier steht, heißt nicht, dass Gott Anfang und Ende hätte. Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Und dieses Wort Anfang, beziehungsweise dieses Arche im Griechen, heißt ja Ursprung. Ich muss also auf den Zusammenhang achten, geht es hier um einen Anfang oder geht es um eine Quelle, einen Ursprung. Und wenn wir wissen, dass die ganze Schöpfung, Römer 11, 36, aus Gott ist, was sagt Paulus dort? Aus ihm, durch ihn und hinein in ihn ist das ganze All. Also alles, was es gibt. Würde also heißen hier, er ist der Ursprung und auch die Vollendigung. Ich weiß, dass es kein deutsches Wort ist. Wir müssten Vollendung sagen, aber der Grieche unterscheidet zwischen dem, wenn was fertig ist und es bleibt, und dem, wenn es fertig ist, dass es nicht mehr da ist. Und das machen wir im Deutschen nicht, leider. Und hier geht es darum, dass etwas zum vollen Ende gekommen ist, nämlich die Heilsgeschichte. Da muss nichts mehr heil werden, gell? Weil alles heil ist. Und deswegen ist das zu Ende, der Heilungsprozess. Und unsere ganze Bibel handelt nur von diesem Zeitraum des Heilungsprozesses. Da ist nicht die Rede von der Zeit, heilsgeschichtlich denkend, vor dieser Zeit und danach. Wir haben Hinweise, was vorher war und danach kommt. Aber wenn es um Heilsgeschichten geht, geht es immer um diesen großen Zeitraum. Und da ist auch Gott hier der Ursprung und das Ziel dieser gesamten heilsgeschichtlichen Entwicklung. Und noch etwas, er sagt hier, er wird Wasser des Lebens geben. Wenn ich das höre, dann denke ich an die Geschichte, wo Jesus am Brunnen steht, gell, mit der Samariterin redet Und zu der Samariterin sagt, ich hätte Wasser, gell, da wirst du nie mehr durstig. Und das hat er natürlich nicht verstanden. Er hat gleich gesagt, ja, gib mir das Wasser, gell, dann muss ich nicht mehr zu dem Brunnen kommen. Und ich hätte es auch nicht verstanden, wenn Jesus das zu mir gesagt hätte. Und euch wäre es wahrscheinlich ähnlich gegangen. Und dann sagt er, und das setzt noch eins drauf und sagt, ja, wenn du das Wasser trinken würdest, was ich dir geben könnte, dann würdest du selber zur Quelle Wassers werden. Und das heißt also, wenn wir, was ist dieses Wasser? Das ist natürlich das Wasserwort des Lebens, das lebende Wort, die Worte unseres Gottes, aufgeschrieben in unserer Bibel. Wenn wir das in uns aufnehmen, dann werden wir selber zur Quelle, weil du mit anderen darüber redest zum Beispiel, weil andere das hören von uns, sodass wir wiederum Leben weitergeben können. Und das wäre der Zustand, von dem Jesus sagt in Johannes 5, 26, so jemand hat Leben in sich selbst, so wie Jesus auch, er das lebende Wort in Person gewesen ist. So, und wenn wir jetzt wissen, dass Gott all das umschließt, dass, wie der Psalmist sagt, in deiner Hand sind meine Zeiten, dass er alles regelt in unserem Leben, dass das alles geplant ist, dann muss ich mir eigentlich keine übermäßigen Gedanken machen und kann der Zusicherung glauben, die hier gegeben wird, nämlich, dass der Siegende, die meisten Bibeln sagen Überwinder, da steht das griechische Wort für Sieg, dass der Siegende das alles erben wird. Jetzt müssen wir gucken, wer sind die Siegenden. Diese Verheißung des gesamten Erbes finden wir schon mal im Kapitel 3 der Enthüllung. Da geht es um die 7 Sendschreiben. Und da sagt er zu der Versammlung in Laodicea, dass der Siegende mit ihm auf seinem Thron sitzt, zusammen mit Christus. Und jetzt frage ich euch, wer sitzt mit Christus auf dem Thron beim Vater? Enthüllung 21, das Kapitel, was heute dran ist. Das ist seine Leibesgemeinde. Das heißt, die Siegenden, da gab es auch welche in Laodicea. Das heißt, in den 7 Versammlungen, die so schlecht dargestellt werden, die waren nicht alle schlecht. Da gab es auch ein paar gute, gell? Und vor allem auch Leute, die zur Leibesgemeinde des Christus gehören, genau wie er in Johannes 17 schon gebetet hat vor Golgatha, seine Jünger, seine Lernenden betreffend, dass er mit ihnen eins ist. Und dass selbst der Vater in dieser Einheit ist, also Vater, Sohn und Söhne sind eine Wesenseinheit. Und das sind so grundsätzliche Dinge, ich sage das immer gerne, das ist das 1x1 der Heilsgeschichte. Wenn ich das kann, wenn ich weiß, wie die Verhältnisse sind, wer mit wem zusammengehört, dann wird das alles ganz einfach. Dann ist diese Heilsgeschichte ganz einfach. Auch die Enthüllung ist dann ganz einfach. Und das Problem ist, dass viele Glaubende es gerne kompliziert hätten. Also sie können mit dem Einfachen nichts anfangen. Wenn Paulus Römer 11, 36 sagt, dass alles aus Gott gekommen ist, durch ihn bestand hat und wieder an ihn zurückgeführt wird, das ist doch sowas von einfach. Gell? Und das ist für viele zu einfach, weil sie nicht glauben können, dass Gott das machen wird, obwohl es da steht. Und ein alter Bruder von uns, schon beim Herrn, er hat immer gesagt, ich bin so dumm und glaube alles, was geschrieben steht. Und Reinhold und ich, wir sind auch so zwei, die so dumm sind, gell, und alles glaube, was da geschrieben steht. Und von daher wünsche ich euch, dass ihr auch zu denen gehört. Übrigens im Griechischen wurden die Idiotes genannt, gell, die Dummen, die alles glauben. Und von daher sind wir auf der sicheren Seite. Also, die Siegenden sind Söhne. Und das steht schon im Alten Testament. Der Paulus zitiert im Römerbrief alleine 75 Mal aus dem Alten Testament. Und ich habe hier ein Zitat an die Korinther, 2. Korinther 6, 18. Da zitiert er aus Jesaja 43. Und hör mal, was er da sagt. Gell? Ich finde das immer so herzerfreuend, gell? Wie Paulus so ganz trocken und sachlich uns ein Spiegel vorhält oder uns sagt, wo es lang geht. Er sagt hier in 2. Korinther 6, 18, ich werde euch zum Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, der Allhaltende. Spricht er zu den Korinthern. Was waren denn die Korinther? Das waren Gläubige wie du und ich, ja? Nationenleute. Und jetzt zitiert er ein Wort, was an Israel gerichtet ist. In Jesaja 43, der Prophet redet zu Israel. Gott durch den Propheten redet zu Israel. Und jetzt sagt Paulus zu den Gläubigen, und so wie ich es jetzt zu euch sage, ich werde euch zum Vater sein, sagt Gott, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. Ihr Israeliten. Ja. Und ja, wer es fassen kann, der fasse es, ist ein anderes Thema. Was hier jetzt im letzten Vers noch seltsam vorkommt vielleicht, ist aber hochinteressant, wenn wir wissen, welche Gerichtsräume wann welche Bedeutung haben. Da heißt es doch, die Verzagten und Untreuen und sich mit Gräuel befleckt Habenden und Mörder und Hure und die Zaubernden und Götzendiener und alles Falsche ist, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Ja, ganz schreckliche Aussicht, gell? Vorweggenommen, dieser Gerichtsraum hat keinen endlosen Bestand, sondern der wird ja auch geleert, weil alles geheilt wird und in die Stadt kommt. Das sei schon mal vorweggenommen. Wichtig aber hier ist, dass wir wissen, dass parallel zu dem allen völlig neu gemachten es eben diesen Gerichtsraum noch gibt. Aber noch einmal, wenn es ist alles neu und das Neueste an dem Neuen ist, dass keiner mehr schlechter werden kann. Und jetzt haben wir in der Enthüllung gelernt, dass der Tod in den Feuersee kam. Der falsche Prophet, der Teufel, die ganzen Hurer und die Ungläubigen, alles ist in den Feuersee gekommen. Feuer ist ja ein Reinigungsmittel und wenn dieser Feuersee, das ist ganz wichtig, als zweiter Tod bezeichnet wird, dann gab es ja auch einen ersten Tod. Gell? Und der erste Tod, von dem lernen wir in 1. 15 von Paulus, der ist unwirksam gemacht, weil nach Enthüllung 1, Vers 18 Jesus jetzt die Schlüssel des Todes und des Hades hat. Also der entscheidet, wenn er rein und raus geht. Wenn der zweite Tod ein Tod ist, was passiert denn dann mit dem Tod, wenn er stirbt? Der Tod des Todes, was ist denn das? Oder wenn der, kennst du Mathematik? Minus mal Minus, beides schlecht. Minus mal Minus macht Plus. Also wenn der Tod stirbt, kann nur Leben rauskommen. Der Tod des Todes ist Leben, gell? Weil dann gibt es den Tod nicht mehr, dann gibt es nur noch Leben. Und wenn, noch ein Wort, du wirst gleich nochmal erschrecken, gell? Aber ich bereite nicht schon drauf vor, wir sitzen alle im Stuhl, kein Problem. Wenn Jesus gesagt hat in Johannes 5, 22, der Vater richtet nicht einen, sondern er hat alles Gericht dem Sohn gegeben. Wenn der zweite Tod das letzte Gericht ist, dann müsste auch das mit Jesus zu tun haben, weil nur Jesus richtet, hat er selber gesagt. Jetzt habe ich noch eine Denkhilfe. Paulus schreibt in 1. 15, 45 auch was Seltsames. Er sagt, also ist auch geschrieben worden, der erste Mensch, Adam, wurde zur lebenden Seele und der letzte Adam zum Leben machenden Geist. Erster Adam, zweiter Adam, wer ist der zweite Adam? Jesus. Erster Tod, zweiter Tod. Komme ich da drauf, weil ihm alles Gericht übergeben ist, dass das eigentlich auch mit Jesus zu tun haben müsste. Also der Richter, gell? Und deswegen ist der zweite Tod kein feindschaftlicher Tod, sondern ein freundschaftlicher Tod, weil in dem zweiten Tod wird alles zum Leben gebracht. Wir haben Bilder im Alten Testament mit Aasgeier, mit Schlangen, mit Wurm, Psalm 22. Das sind alles Lebewesen, die sozusagen Aasfresser sind, die Todeswesen in Leben verwandeln. Und so musst du auch hier den Heiland sehen, den Retter des ganzen Kosmos, hat schon Johannes gesagt, in Kapitel 1, 29, der Täufer, als Jesus kam, siehe das Lamm Gottes, das die Verfehlung oder Sünde des ganzen Kosmos wegnimmt. Das ist seine Aufgabe. Und hier die letzte Aufgabe, der letzte Gerichtsraum, der zweite Tod, den ordne ich dem auch zu. Der Tod ist ein Tod des Todes, da ist das Sterben des Sterbens und damit das Ziel Leben. Und diese heilsgeschichtliche Tatsache ist für mich besonders erquickend, wenn wir glauben können, dass das die wahren Worte Gottes sind. Gut, die Schlussfrage, die ich gerne mal stelle. Was haben wir heute gelernt, heute früh? Ich will es nochmal ganz kurz zusammenfassen am Ende. Wir haben gehört in diesen 8 Versen, dass es nach dem Millennium einen völlig neuen Kosmos gibt, der mit den 3 Vorangegangenen nichts gemein hat. Weil da gibt es kein Meer mehr, keinen Tod mehr, keinen Verbannungsfluch, da kannst du nur noch gesund werden. Das ist großartig. Dann haben wir gelernt, dass in dieser Konstellation das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommt, die heilige Stadt mit der Gottesanwesenheit, und dass das die Braut des Lämmleins ist, das heißt das Lämmlein Christus in Haupt und Gliedern heiratet diese Stadt in Anführungszeichen. Das ist der Moment, wo Gott bei den Menschen wohnt, wo es die Einheit gibt zwischen Himmel und Erde, die heilsgeschichtliche Vollendung naht, weil dann in dieser Konstellation eigentlich alles nur noch geheilt werden kann, was wir mit dem Wasser und den Blättern ja auch gesehen haben. Und als Quelle des Lebens wird Gott sozusagen alles nach und nach zu sich ziehen und auch den letzten Gerichtsraum, nämlich den zweiten Tod, den Feuersee, dann ins Leben bringen, weil das ist die Aufgabe beim Tod des Todes. Und das finde ich ganz großartig, wenn wir das sehen können. Der Herr möge sein Wort segnen an euch allen, dass ihr das zumindest ansatzweise auch für euch in Anspruch nehmen könnt. Amen.